Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und ich bin Laura Lee.
Hallo Laura Lee, schön, dass du da bist. Wir wollen ein bisschen über dich, über deine Band und über das kommende Album sprechen. Vielleicht kannst du dich bzw. deine Band so ganz kurz mal vorstellen. Wie lange gibt es euch? Wie würdet ihr eure Musik beschreiben? Ohne jetzt große Schubladen aufmachen zu wollen, sodass die HörerInnen, die noch nichts von dir oder von euch gehört haben, so einen kleinen Eindruck bekommen.
Mhm. Also ich bin die Kapellmeisterin der Gruppe Laura Lee and the Jets und wir haben uns 2020 gegründet als mein Soloprojekt, was dann aber so erweitert ist um andere Musiker, deswegen Laura Lee and the Jets. Ich war davor 8 Jahre in einer Band, die hieß Gör und dann war es ein bisschen Zeit für einen musikalischen Wechsel, Neuausrichtung und Jets geht so ein bisschen, oder Laura Lee and the Jets geht so weit mehr in eine psychedelischere, krautrockigere, postpunkigere Richtung, würde ich sagen, als ja, was bei Gör auch schon so angeklungen ist und dann da noch weiter zu Ende geführt wurde, würde ich jetzt mal sagen.
Wie viele Leute sind bei dir noch in der Band, als hinter dir als Kapellmeisterin?
Also wir sind, genau, sind so unterschiedliche Konstellationen. Also ich zusammen mit Brody und Mark habe ich jetzt das Album zusammen geschrieben und auch aufgenommen. Also da sind wir zu dritt, live sind wir aber zu viert und dann sind da aber auch manchmal andere Leute mit dabei, weil ich halt auch aus dieser ganzen Erfahrung mit Gör damals schon so gemerkt habe, ist es irgendwie auch schwierig, Leute zu verpflichten, bei jedem Gig Zeit zu haben und so.
Ich verstehe.
Und deswegen ist das so ein loses Kollektiv und die sind auch so ganz happy damit, dass sie nicht diesen Druck haben, oh Gott, wenn ich nicht kann, dann geht irgendwie auch 4 anderen das Geld und die Erfahrung flöten und so sind wir so ein bisschen eine lose Gruppe, aber ich bin immer dabei.
Ja, du bist auch die Sängerin und wärst wahrscheinlich dann vielleicht am schwierigsten zu ersetzen, weiß ich nicht genau.
Die KI kann das, glaube ich, jetzt auch.
Ja, wollen wir das Thema, das fast gar nicht erst aufmachen, was da noch alles kommt. Also das ist nochmal eine ganz neue Geschichte. Das Debütalbum ist in 2021 rausgekommen, also so mitten in Corona. Und ich fand, das hat einen relativ hohen Grunge-Charakter noch gehabt. Weniger psychedelisch so. Wie würdest du das... den thematischen Unterschied und den musikalischen Unterschied jetzt zum neuen Album beschreiben. Nur so grob.
Voll, grob. Ja, das stimmt voll. Also das erste Album war schon grungiger. Ich habe damals so viel, weil wir in der Pandemie, glaube ich, auch in so einer Zeit waren, wo diese Bandmusik so weit weg war, habe ich irgendwie in der Zeit super viel so Breeders, Pavement, also auch viel, wie heißt es nicht, Swerve Driver und also so 90er Jahre Grunge-Bands gehört und das hat man, glaube ich, auf dem Album schon auch viel gehört. Und dann war ja aber dieser Song Caterpillar, der so ein bisschen der psychedelischere, krautrockigere war, der so rausgestochen ist, dann so der erfolgreichste auf dem ersten Album und hat mich dann auch so, weil das so eine Richtung ist, die ich ich habe schon immer gerne so ein bisschen psychedelischere und krautrockigere Musik gehört und das hat mich dann total ermutigt, das auch weiter auf, also so da weiter anzuknüpfen jetzt für das nächste Album.
Und war es so, dass du hast Caterpillar gerade angesprochen, du dann auch tatsächlich noch so ein paar Sachen übrig hattest, die du dann weiter verarbeitet hast, oder bist du mit dem fürs neue Album komplett neu gestartet?
Ich bin schon sehr neu gestartet, weil ich auch total, also ja, Lust hatte, neue Sachen zu schreiben und habe dann auch, ich habe angefangen zu unterrichten, Musik zu unterrichten an der Hochschule, weil ich ja eigentlich, also hauptsächlich Schlagzeugerin bin und dann war ich total inspiriert von dem Unterricht da mit diesem ganzen rhythmischen Gefrickel, was wir da gemacht haben. Das hat mich dann auch nochmal selber voll krass herausgefordert und ich wollte das dann alles in meine Musik bringen und habe dann ja auch jetzt bei dem Album, ich hatte zwar schon so Skizzen bei vielen Songs, aber ich habe den beiden Jungs auch echt viel Freiraum gelassen, da das nochmal auszuschöpfen, habe selber eben auch in den Writing-Sessions schon Schlagzeug gespielt und habe das alles so ein bisschen, ja, weil ich glaube, das war ja auch beim Krautrock oder bei so psychedelischer Musik ist, glaube ich, der Rhythmus also auch so maßgebend für diese Erfahrung, dass du dich so verlierst in dem, das muss halt vom Beat und so. Und das hat mich sehr gereizt, das so auf dem neuen Album mehr zu machen und da mehr reinzugehen.
Du hast eben gerade so ein paar Einflüsse zum Debütalbum gesagt, Bands genannt. Hättest du jetzt auch ein paar Sachen, die du vielleicht nennen könntest, die jetzt zum Teil Einflüsse gehabt haben auf das neue Album?
Ja, also natürlich so Can und so Urgesteine im Krautrock, aber wir haben auch, es hat ja auch, also eine Band, die mich mega krass inspiriert, ist Ulrika Spacek, beziehungsweise auch das Soloprojekt Astral Car. Und das war dann auch ein Traum von mir, dass es der Reese, der von der Band das Album mischt und der hat jetzt auch so die psychedelischeren Tracks auf dem Album gemischt, der ist Engländer. Und genau, also ich würde sagen, so von diesen modernen psychedelischen Bands finde ich Ulrika Spacek so am spannendsten und von den, ja, so alten dann sowas wie Can.
Ja, okay. Kommen wir zum Album Tough Love Paradigm. Der Albumname hat sich relativ schnell erschlossen, für mich zumindest, weil es gibt einen Song, der genauso heißt. Ist das jetzt die einfachste Lösung, den Albumtitel so zu erklären, oder habt ihr ausgewürfelt, welcher Songtitel das sein könnte von den Songs, die drauf sind? Oder gab es noch ganz andere Ideen?
Ja, ich bin da ja immer so ein bisschen lazy. Ich weiß, ich glaube, es gab noch nie, sogar bei Girl und jetzt, einen Albumtitel, der nicht auch ein Songtitel war. Also irgendwie bin ich dann auch am Ende so eines Albumsprozesses, bin ich einfach wie so ein leergesaugter Quetschi. Keine kreative Energie mehr aufbringen kann. Und dann, ja genau, es ist halt kein Konzeptalbum, deswegen kann ich es jetzt auch nicht so, dass es jetzt jeder Song mit irgendeinem Thema oder von irgendeinem Thema handelt, aber ich fand dann Tough Love Paradigm so maßgebend, weil es einerseits so der die erste Single natürlich war und es geht ja in dem Song so ein bisschen Tough Love, ist ja sowas, was man halt oft mit so Elternschaft oder sowas, dass man halt seinen Kindern nicht mehr nur, man muss denen aber auch Tough Love zeigen und nicht nur so die verhätscheln und so, ne? Und ich glaube, weil ich ja selber Mutter geworden bin vor 3 Jahren, ist es so, dieses ganze Thema mit so Erziehung oder, also das, ich glaube, man schreibt ja eh viel über Beziehungen, aber jetzt ist halt bei mir noch so eine neue Beziehung zu meiner Tochter hinzugekommen, die mich einfach mega krass inspiriert, wo es halt so Themen gibt, die sich eigentlich auf alle anderen Beziehungen auch so auswirken, aber ja, so unter anderem halt dieses Tough Love. So, wann gibt man Tough Love? Nicht nur in Beziehungen mit seinen Kindern, sondern auch mit Freundschaften oder mit irgendwie, ja, und das war dann so, ich glaube, dieses, dass schon viel von diesen Elternschaftsthemen manchmal, also in die Songs so auf eine Weise einfließen, ja.
Ja. War das dann, ja, nochmal um auf die Frage zurückgekommen, war das dann einfach, diesen Song zu wählen, oder hast du, war das irgendwie, wie hat sich's erschlossen, dass es der Song denn sein sollte, der auch der Albumtitel wird?
Ja, also intuitiv, aber ich fand dann auch, dass ich war so hin und her zwischen Body Options oder dem. Body Options wäre so ein bisschen die abstraktere, oder der Song ist ja auch super abstrakt und dann ja, habe ich dann aber irgendwie, weil Body Options ist keine, also die Wortschöpfung kommt eigentlich nicht von mir, sondern von so einer Medienphilosophin und dann wollte ich es auch nicht. Tough Love Paradigm ist halt irgendwie der Titel, den mir eingefallen ist und dann wollte ich es irgendwie auch eher was machen, was jetzt nicht in Anführungsstrichen geklaut ist, sondern was
Was Eigenes.
originär ist, ja.
Ja. Bleiben wir doch mal bei den Body Options, wo du es gerade angesprochen hast. Der ist ja wirklich sehr, sehr, ja, ich würde sagen, hypnotisch teilweise. Also für mich hat er eine teilweise hypnotische Wirkung, was ja viele dieser Krautrock-Songs auch haben. Wo es auch, haben wir gerade schon drüber gesprochen, so ein Rhythmus macht er ja ganz viel aus. Und da ist aber auch die Stimme, die einen so ein bisschen mit dem Rhythmus zusammen in den Sog reinzieht. Ist das so, dass du, wenn du sowas schreibst, ist dann erst die Musik da und dann kommt der Text, weil ich versuche es gerade andersrum mir vorzustellen, so einen Text dann zu haben und da dann was drauf zu machen, was so, ja, so speziell ist, schon relativ schwierig. Wie sah da die Arbeit zumindest bei diesem Song aus?
Ja, ich habe fast nie erst den Text, also der kommt immer ganz zum Schluss. Bei dem Song war es so, dass wir schon als allererstes war diese Basslinie von düdüdüm, düdüdüm, düdüdüm. Und die haben wir dann, genau, dazu kam dann halt dieser ein bisschen dieser Schlagzeuggroove. Und auf diese Basslinie haben wir eigentlich dann irgendwie. Ich glaube, es gibt auch noch irgendwo Aufnahmen, wo wir dazu so 30 Minuten jammen oder sowas. Und dann war halt irgendwann so meine, genau, dann kam halt irgendwann diese Idee, weil ich bin schon auch im Writing, ich mag es gerne, wenn sich Sachen wiederholen und hypnotisch werden, aber es muss dann an so der richtigen Stelle eine Abwechslung kommen, sonst bin ich gelangweilt. Und dann hatte ich eben diese Idee, im zweiten Vers kommt ja dann diese. Was halt ob diesem psychedelischen Effekt so erzielt, glaube ich, sind diese, das ist so ungleiche Taktanteile sind. Also du hast so einen Vierviertel, dann hast du plötzlich einen Zweivierteltakt und dann einen Vierviertel. Und das ist so ein bisschen, oh, da ist man als Zuschauer, also als Zuhörerin so, oh, jetzt gerät hier gerade, ich war hier gerade voll im Groove und jetzt gerate ich hier voll auseinander. Und dann habe ich auch noch so Field Recordings von meiner Tochter dann da drin, die so. Die war auch manchmal im Studio, die haben wir dann halt aufgenommen, wie sie dann da irgendwie rumblabbert und dann kommt er so, baba, baba, und es kommt so von links und rechts und dann ist man plötzlich und dann kommt man wieder in den Groove und genau, dann am Ende kommt natürlich dann irgendwie so ein Layer auf das nächste und es explodiert dann irgendwie so. Aber genau, und was mir auch immer sehr viel Spaß macht, ist halt, wenn die Musik dann so fast wie bei elektronischer Musik so einen Drop hat, ne? Also so, dann ist der Bass mal weg oder wenn du dann Sachen wegnimmst, dann und wieder dann aufschichtet, das ist wie bei Techno oder sowas, kennt man es ja auch, dass man dann wartest du so drauf und dann, wenn es dann wieder reinkickt, dann ist man halt, und das wünsche ich mir eigentlich auch bei unseren Konzerten, dass es mehr so eine Atmosphäre fast hat, als so 3,5 Minuten Song, 3,5 Minuten Song und so, sondern dass es wie so, also wir
Ja,
versuchen
auf und ab, ja.
genießen zu lassen und
Ja.
ja, das hat jetzt auch, wir haben jetzt schon ein paar Mal die neuen Songs gespielt und sind da so am Feintunen. Spielen jetzt ja im September die Album-Release-Show, aber das ja ist so, macht mir halt mega viel Spaß, damit zu spielen.
Ein Song, wo mir der Anfang aufgefallen ist, ist Unsolidized Advice. Da ist eine Sprechstimme. Damit startet es zumindest. Ist das jemand aus der Band oder ist das irgendwas, ein Ausschnitt von was Bestimmten? Also ich konnte es jetzt gar nicht zuordnen, hat mir jetzt. Also du warst es jedenfalls nicht. So.
Ja, der Song ist ja so, also er handelt von so ungebetenen Ratschlägen, die ich bekommen habe, seitdem ich Mutter bin. Und dann hatte ich den erst selber in der Demo-Version, habe ich das alles noch gesungen und habe das eher so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du so Bands kennst wie Dry Cleaning oder so, die da auch eher so einen Sprechgesang haben. Aber ich dachte immer, irgendwie ist es komisch, dass diese Sprechanteile von mir kommen, weil das ist ja, das sind
Sie
ja.
gehen an dich, ja.
Sie gingen an mich und ich fand das schon immer irgendwie unstimmig. Und dann habe ich gedacht, ich brauche so eine andere Stimme, die das einsingt. Und es sollte dann so eine Art, ich dachte so, keine Ahnung, gibt mir irgendwie die meisten ungebetenen Ratschläge. Und dann habe ich sofort an mein Label gedacht. Und dann hat mein, genau, der Labelchef von Duchess Box Records, Grant Box, ist halt auch Brite und hatte diesen mega geilen Akzent und, genau, ich dachte, er ist der perfekte Bösewicht für das Lied. Er hat es wirklich richtig geil ausgefüllt, seine
Hat das
Rolle.
mit Humor genommen?
Ja. Hallo, die Briten, die haben einfach den allergeilsten Humor. Also, ich finde, ja, das, ja, hat er richtig, richtig gut gemacht.
Hm. Ein anderer Song, wo ich eine Textzeile habe, die mir dann auch gar nicht mehr so aus dem Kopf gegangen ist, ist Ordinary People. Das ist so ein bisschen, der will so ein bisschen Hoffnung geben, der ist so ein bisschen, ne, optimistisch und vorwärts gerichtet, und da ist dann irgendwann die Zeile, die sich wie so ein Mantra immer wieder dann wiederholt: It keeps on getting better, und das immer wieder, immer wieder. Das geht tatsächlich auch, wenn der Song aus ist, geht einem das erstmal kurzfristig, wenn nicht sofort das nächste Lied kommen würde, auch nicht aus dem Kopf. Das ist, also, finde ich, ist eine andere Art von hypnotisch. Also zumindest setzt sich da irgendwas fest.
Ja, ich bin auf den Song auch eigentlich mit am stolzesten, würde ich sagen, auf dem Album. Weil er so, weil ich finde es nicht so leicht, so positive, leichte Songs zu schreiben, weil man sich ja meistens eher an so negativen Sachen abarbeitet, so wie zum Beispiel Unsolicited Advice, wo du auch so, du bist blöd und jetzt schreibe ich ein Lied über dich und so, ne? Also wenn du über mit Songwriterinnen sprichst, dann ist es ja meistens so, dass sie halt sagen, ich habe da drin das und das verarbeitet und so. Aber eigentlich finde ich, nervt es total, weil du ja auch als, also ich höre auch als Zuhörerin einfach manchmal gerne einen aufheiternden Song. Und da kam, also dieses, das war wirklich so wie so ein Mantra. Es kam halt auch so, ich habe mir das jetzt nicht vorgenommen, dass ich jetzt einen positiven Song schreibe, aber die Verse handeln ja immer so davon, dass einem irgendwie so ein bisschen so Scheiße passiert und dann, dass man sich aber halt einfach, man muss es sich ja im Leben sagen, dass es irgendwie besser geht, weil sonst geht's, also ja, kann man auch gleich aufhören. Also irgendwie muss man sich ja sagen, nee, es wird schon irgendwie alles wieder, ne? Also auch wenn es so plump ist, aber ich glaube, dass das eigentlich so, es kam dann so zu mir und kam in dem Song und ich finde es auch irgendwie eine schönere Message als immer nur dieses Meckern.
Ja, also macht auf alle Fälle Spaß. Habt ihr den schon mal live ausprobiert?
Ja, voll. Und der war auch dann. Hat sich sofort live entpuppt als so einen Crowdpleaser, dass die Leute da es auch total gut finden. Wir hatten den gar nicht als Single geplant und dann war so, ah, der funktioniert ja mega gut, den müssen wir auf jeden Fall als Single rausbringen und so. Also, ja.
Du hast einen Song drauf. Der ist auf Deutsch. Der heißt Zu viel. Wie kommt's? Also, war das einfach so, ich will das jetzt ausprobieren, ich will das machen? Oder hast du einen Text, der auf Deutsch da war, den du umsetzen wolltest? Oder sind dir deutsche Texte, Worte eingefallen, als du den Rhythmus geschrieben hast? Oder wie kommst du zum deutschen Text oder zum deutschen Song?
Ja, ich habe das ja schon immer, also bei Gör gab es auch den einen deutschen Song, Walnuss damals. Dann auf dem letzten Album gab es auch einen deutschen Song. Wait, gab es den? Ich dachte, ich habe immer einen deutschen Song.
Das musst du am besten wissen.
Ja, ich bin gerade nicht mehr sicher, ob ich auf dem letzten Album einen deutschen Song hatte. Ah nee, da gab es dann danach den wie hieß es denn noch? Jetzt komme ich richtig bescheuert rüber. Dieser Tag, genau, den habe ich gemacht. Ah nee, und davor gab es Absolut. Der war auch auf Deutsch. Also ich habe schon immer so das mal versucht, so nicht hauptsächlich auf Deutsch zu schreiben. Ich finde es auf Deutsch auch viel, viel schwieriger zu schreiben. Aber dann ist immer so ein Song, das schaffe ich. Das ist so, dann schaffe ich einen guten Text hinzukriegen. Da, wenn ich ein ganzes Album wäre es einfach. Ich habe auch mehr Songs auf dem Album versucht, auf Deutsch zu schreiben und sie waren einfach scheiße, die Texte. Also haben sich nicht so gut ergeben. Das Ding ist auch unsere die Amtssprache bei Laura Lee and the Jets ist auch Englisch, weil nur Engländer und Amerikaner, wir haben nee, ein Amerikaner, ein Neuseeländer, also eine sehr internationale Band und deswegen bin ich, glaube ich, musikalisch reden wir dann auch nur auf Englisch. Sind irgendwie mehr so da drin. Und ich habe da ja auch gelebt und so. Ja, aber ja, ich finde es immer mega den guten Anspruch und ich mag auch so Bands wie Blumfeld zum Beispiel total gerne, die es so geschafft haben, Deutsch cool rüberzubringen und das will ich auch weiterhin immer wieder versuchen. Ich glaube, jetzt, ja, bei denen ist es mir auf jeden Fall, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden mit den Texten.
Was sind die Maßstäbe dafür, dass du zufrieden bist? Du hast dich noch einen anderen versucht. Das war jetzt aber der Einzige, der es geschafft hat. Wo sind für dich die Kriterien? Was muss der rüberbringen? Wie muss er sein, damit er auf Deutsch funktioniert für dich?
Das Kriterium ist, ich darf mich nicht schämen.
Ja, gut.
Ja, wenn ich merke, also das ist halt echt so, ich nehme es dann auf und dann meistens, wenn du halt ja den Song schreibst und so, dann bist du eh voll drin und so. Und dann höre ich ihn am nächsten Tag und dann bin ich so, oh mein Gott, auf keinen Fall, da kann ich das irgendwie, also so, es ist super, man merkt sofort, ich schäme mich hier gerade, dann geht's halt leider nicht.
Ja.
Dann irgendwas falsch.
Ja. Und das kommt dann nicht ganz so oft vor beim Ausprobieren, da bist du dann auf Englisch sicherer.
Ja, bin ich sicherer, weil ich halt auch mehr englische Musik höre. Ich glaube, es kommt halt echt über seine eigenen Hörgewohnheiten, dass du dann mit der Sprache vertrauter bist, ne?
Hast du einen Song, über den wir noch nicht gesprochen haben, den du den HörerInnen besonders ans Herz legen möchtest, wo du sagst, okay, das ist so ein, ich weiß noch nicht, wie der live funktioniert oder wie auch immer, aber das ist einer, den solltet ihr euch auf alle Fälle irgendwie anhören, der sollte nicht untergehen. Was wäre das?
Also ich glaube, die nächste Single, die jetzt noch nicht draußen ist, ist So Cool, heißt der. Und das war der Lieblingssong von, also wir hatten zwei Mixing Engineers, einmal den Reese von Ulrika Spacek und der andere heißt Colin Dupois, der ist in Detroit und der hat schon so Grammys gewonnen, der hat Lana Del Rey's Album gemischt, also schon ein sehr accomplished Mixing Engineer und das war sein Lieblingssong. Wo wir dann alle so voll, oh mein Gott, wir waren alle auch so Fans von Colin, dass Colin dann einen Lieblingssong von uns hatte, war sehr cool. Und der ist so ein bisschen mein Versuch, also in diese Indie-Sleaze-Phase zurückzugehen von so den 2000ern Indie von, weiß nicht, Strokes, Yeah, Yeahs und so, diese Bands, die so ein bisschen diese. Ich glaube, es sind so ein Thema, an dem ich mich immer wieder abarbeite, sind so durchzechte Nächte und irgendwie diese Magie von man geht weg und alles ist irgendwie gerade in einem richtig geilen Chaos. Und das ist, der erste Song ist so ein bisschen in die Richtung, dieser Grand Total of Nothing ist auch sehr inspiriert von so Nightlife und der ist so cool, aber eben auch.
Ist denn Nightlife im Moment so viel noch Thema bei dir? Du hast gerade gesagt, deine Tochter ist 3, hast du gesagt. Wahrscheinlich so viel auch nicht mehr. Aber wenn du mit der Band unterwegs bist, wie funktioniert das? Dann
Ja.
ist deine Tochter dabei.
Nee, die bleibt zu Hause und dann macht Mama, also ich muss ja auch arbeiten, ne? Ich kann auch bei der, aber ich bin schon auch eine kleine Partymaus. Ich mag schon auch.
Ja.
Wir haben meistens echt so, ist ja auch nicht jeden Tag, das ist dann auch langweilig, aber es muss so einmal so ein Eskalierabend geben. Das ist so bei der Band auch, wenn wir unterwegs sind, ein Abend. Das sind meistens die Nächte, wo du es halt überhaupt nicht erwartest. Und dann sitzen wir halt irgendwie nachts um 5 und ich mache Indie-Sleaze-DJ auf der Boombox.
Hört sich sehr interessant an, sehr spannend. Ich habe jetzt so ja ein paar Mal schon reinhören können, habe das so zwei, dreimal die Songs mir angehört und ich habe oftmals, und das ist auch diesmal so, wenn ich das mache, kristallisiert sich so beim zweiten, dritten Mal hören, so ein kleiner Favorit für den jetzigen Zeitpunkt raus. Das kann sich natürlich bei öfteren Anhören immer noch ändern. Das ist für mich der Song Heartbreak.
Ah ja, cool.
Der ist im Gegensatz zu anderen hat er schon sehr einige langsame Elemente, ist aber auch zwischendurch durcheinander, wird auch wieder laut. Also er ist auch so ein, ja, das, was du vorhin gesagt hast, so ein bisschen auf und ab. Es ist nicht so gleichbleibend.
Ja.
Also das heißt, es ist so, ja, immer wieder die Spannung drin. Hält er jetzt die Linie? In welche Richtung bricht er aus? Wird er lauter? Wird er langsamer? Wird er leiser oder so? Das macht ihn sehr, sehr spannend und vielleicht habe ich ihn deswegen auch am meisten schon gehört, weil ich gesagt habe, okay, ich versuche da ein bisschen mich da reinzufühlen oder so. Der ist, ja, den fand ich sehr, sehr, sehr interessant. So, ja.
Ja, voll. Finde ich voll interessant, weil das halt so ein, also es ist schon auch ein weirder Song, der so jetzt irgendwie keine Single irgendwie Potenzial hat, aber einen mitnimmt auf so eine Reise und der, also für mich war der immer so ein bisschen, es war gar nicht meine Intention, aber der hat mich sehr erinnert an den Song A Day in the Life von den Beatles und dann habe ich halt auch im Mixing das dann so kopiert, weil bei A Day in the Life ist ja die Aufnahme plötzlich auch woanders. Also man hat so das Gefühl, da geht eine Tür auf und plötzlich ist man bei so Streichern und dann ist man irgendwie in einem anderen Raum. Das haben wir in dem Song ja auch probiert, so zu rekreieren. Und jetzt kann ich doch noch eine geheime Information nämlich droppen. Und zwar war als wir den Song geschrieben haben und das erste Mal aufgenommen haben, also es ist die Demo, mein Team hat gesagt, dass es nie wieder so gut war wie da, aber wir haben es halt nicht richtig aufgenommen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, auf der Vinyl die Demo noch als Hidden Track hinten ran zu machen. Das heißt, wenn man die Vinyl noch ein bisschen länger laufen lässt, dann kommt noch die allererste Demo von dem Song.
Ah, okay. Ja, super. Passt natürlich auch sehr gut, weil Heartbreak ist, glaube ich, auch der Abschlusstrack auf dem Album, ne? Da bietet sich so ein Hidden Track natürlich noch ganz gut an, das dann noch hinten ranzuhängen. Ja, ja. Wie geht's weiter? Wie viele Konzerte wird es nach der Veröffentlichung geben?
Also ich spiele jetzt erstmal am 7. September im LAG in Berlin. Da spielen wir auf dem Reeperbahn-Festival. Und dann spielen wir noch ein paar Shows, die ich noch nicht announcen darf. Und dann denke ich, dass wir nächstes Jahr eine Tour spielen. Kommt dann alles auf lauraleeandthejets.com.
Ja, auf alle Fälle ganz wichtig für die HörerInnen, sich zu merken, ist eben das Datum. Das ganze Album kommt am 5. September raus.
Genau, am 5. September. Und dann ist am 7. die Release-Show in Berlin.
Und ich gehe mal davon aus, dass man jetzt auch schon vorbestellen kann. Also Leute, kaufen, ja, kaufen, kaufen, damit das gute Teil dann auch als Vinyl wahrscheinlich, ja, macht ihr noch CDs? Es gibt ja viele, die machen noch gar keine CDs mehr. Ja. Dann zu Hause auf dem Plattenteller sich drehen kann. Euch viel Erfolg mit der ganzen Geschichte. Dir ganz, ganz lieben Dank, dass du so ein paar Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, auch für mich zumindest sehr schön beantworten konntest. Ich hoffe, dass ihr auch viel Spaß damit habt, wenn ihr das Ganze dann live umsetzt und dass es dann auch noch den einen oder anderen Abend gibt, wenn du mit der Band unterwegs bist, wo du dann auch mal durch den Tisch treten kannst, wie du das vorhin so schön gesagt hast. Also danke dir dafür und ja, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep breathing.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.